Man muss auf dem Smartphone die vertrauensbildenden Elemente sehen können. Nur eine Website responsiv zu bauen, ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich muss sie auch schon konzipieren und mir genau überlegen, wie, an welcher Stelle sollten diese vertrauensbildenden Maßnahmen auf der Seite integriert sein.
Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda:
die perfekte Landingpage. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und überlegt, wie muss man eine Einstiegsseite bauen? Wie schaffen wir Emotionen, das richtige Versprechen, bauen Vertrauen auf und setzen den Call to Action?
Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius.
So, dann packen wir es mit den Landingpages. Was muss eigentlich drauf auf so eine Einstiegsseite und was zur Hölle ist eigentlich die perfekte Landingpage? Ist das die Startseite? Ist das eine Unterseite? Ist das eine Seite, von der man von Google draufkommt? Das alles werden wir jetzt mal in den nächsten Minuten klären, André.
Ja, so sieht's aus. Und für mich ist eine Landeseite per Definition immer eine Seite, auf die ein Nutzer zuerst kommt, wenn er eine Website betritt.
Kann also bedeuten, es ist die Seite, die von LinkedIn oder von Facebook oder von Twitter aus verlinkt wurde. Eine Artikelseite, so gesehen kann jede Detailseite eines Produkts oder jede Artikeldetailseite auch für einen fremden Nutzer eine Landingpage sein. Dieser Nutzer kommt dann auf eure Seite, weil er euch vielleicht gar nicht kennt. Er weiß also nicht, wer ihr seid. Aber es gibt eine soziale Bindung an diese Person, nämlich die über ein soziales Netzwerk. Also ich versuche es mal ein bisschen so zu formulieren. Es gibt drei oder mehrere verschiedene Nutzungsweisen. Es gibt Menschen, die kommen auf eine Startseite. Und jemand, der auf eine Startseite kommt, weil er, keine Ahnung, pretorius.com eingibt, der weiß in der Regel nicht, was er will. Er weiß nur von wem, nämlich von mir. Sonst hätte er nicht meinen Namen eingegeben und wäre auf die Startseite gegangen. Wenn jemand aus einem sozialen Netzwerk kommt, dann weiß er eigentlich nicht, was ihn erwartet. So ein bisschen über einen Teaser. Er weiß auch vielleicht nicht unbedingt, wer jetzt kommt, aber da ist ein sozialer Klebstoff dran. Er hat nämlich draufgedrückt, weil er diesen Link empfohlen bekommen hat. Wenn jemand über Google auf meine Website kommt, dann will er es nicht unbedingt von mir, dann weiß er vielleicht auch gar nicht, was ich so alles mache, aber er hat das Thema gefunden und hat es gesucht vorher. Das heißt, er hat ein hohes Interesse, jetzt von mir mehr zu erfahren und jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen vorstellen. Das sind so meine unterschiedlichen Szenarien. Und dementsprechend glaube ich, dass man gut beraten ist, diese Landingpages, Startseiten, Zielseiten immer genau auf dieses Nutzungsverhalten anzupassen.
Ganz genau. Kontext spielt eine riesige Rolle bei jeder Landingpage. Und das Problem ist natürlich, jetzt könnte man von Personalisierung sprechen. Ich habe da auch mal einen Beitrag drüber geschrieben. Können wir auch gerne in die Shownotes packen. Ist ganz interessant. Rankt auch ganz gut dazu. Aber dieser Kontext verschiebt sich halt. Und die schwierige Aufgabe ist, dass eine Landingpage jeden Kontext bedienen kann. Und jetzt reden wir noch gar nicht mal davon, wie, mit welchem Gerät ein Nutzer von einem Kanal auf eine Landingpage kommt, sondern tatsächlich erstmal rein die Tatsache, dass wir eben auf einem Beitrag, den wir bei LinkedIn posten, genauso gut den Traffic über Google bekommen können. Und wie gehst du denn davor, wenn du jetzt so einen Beitrag hast, so eine Landingpage?
Also ich mache es erstmal ganz simpel. Ich strukturiere die Website erstmal in vier wesentliche Bereiche. Der erste Bereich ist die Emotionalisierung. Ich will also den Nutzer emotional ansprechen. Das mache ich über Bilder, über Videos, über schöne Fotos, die mit dem Nutzer einfach eine Bindung eingehen. Das zweite ist ein klares Versprechen. Ich sage dem Nutzer sehr klar in Texten, Bullet Points, sehr klar strukturiert, was ihn auf dieser Website oder was ihn hier thematisch erwartet. Das mache ich auch bei Artikeln so, also so ein bisschen Einleitungstext, Agenda. Also der Nutzer bekommt ein Versprechen, was erwartet ihn. Das dritte Element ist ein Vertrauensaufbau. Es gibt also in dem Layout irgendwelche Dinge, die Vertrauen aufbauen sollen. Das sind entweder Logos oder irgendwelche Gütesiegel oder Dinge, die visuell einfach wie ein Okay-Button aussehen. Oder es sind Layout-Elemente, die dem Nutzer zeigen, hey, dem kannst du vertrauen. Manchmal sind es vielleicht sogar Testimonials aus sozialen Netzwerken. Also es wird irgendeine Art von Trust aufgebaut. Eine Sternchenbewertung, ein Gütesiegel, ein Logo, ein Wiedererkennungswert. Irgendwo muss dieser Trust aufgebaut werden. Und das letzte Element ist der sogenannte Call to Action. Also ich möchte, dass der Nutzer etwas auf dieser Website macht. Also ich überlege mir, wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert und was will ich von denen? Und so baue ich die Website auf. Also was emotionalisiert die Menschen, die ich ansprechen möchte? Was muss ich den Menschen bieten, also versprechen, wenn ich sie ansprechen möchte? Womit kann ich das Vertrauen dieser Menschen gewinnen und was kann ich ihnen auf der Website anbieten, mit dem sie interagieren können, damit sie letztendlich auch ein bisschen das tun, was ich von ihnen will?
Ja, das Schöne ist, jetzt können wir eigentlich die Folge schon beenden, weil du quasi alles perfekt beantwortet hast, wie ich es auch sagen würde.
Es geht runter wie Öl, André. Ja. Aber es hilft ja nicht, weil du hast ja gesagt, der Kontext ist auch noch wichtig. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie könnten Beispiele für Emotionalisierung aussehen, wenn ich zum Beispiel über eine Google-Suchseite komme? Wie könnten Versprechen aussehen, wenn ich über eine Google-Suchseite komme? Kann ich die Emotionalisierung weglassen, wenn ich aus dem sozialen Netzwerk komme? Oder kann ich sie runterfahren? Also was sind solche Elemente? Ich glaube, da sind wir ganz gut beraten, wenn wir so noch ein bisschen auf diese Szenarien, wie kommt man auf eine Landingpage, eingehen und dann so diese vier Elemente durchdeklinieren. Was könnten da mögliche Layout- und Content-Elemente sein, die man braucht?
Absolut richtig. Und vielleicht fangen wir mal tatsächlich da oben an, was du auch gesagt hast als erstes, nämlich diese Emotionalisierung des Nutzers. Und wie kriegt man jetzt den unterschiedlichen Kontext da natürlich hin? Da hat man jetzt natürlich die Möglichkeiten über eine Kanalpersonalisierung quasi, also für eine Personalisierung auf Basis des Kanals könnte man gehen. Das heißt, man würde eine andere Headline zum Beispiel anbieten, wenn ein Nutzer von LinkedIn kommt oder von Facebook. Kommt er allerdings von Google, geht man vielleicht viel eher auf die Suchintention ein, wofür diese Seite rankt. Das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit, weil man einfach ganz anders mit dem Nutzer umgehen könnte. Was allerdings wieder automatisch viel mehr Infrastruktur verlangt, weil so eine Personalisierung gar nicht so ohne weiteres möglich ist für die meisten.
Ich habe das mal getestet vor ein paar Jahren. Sehr lustiger Approach. Und zwar ging es genau darum, Nutzer auf einer Website, die technisch nichts kann. Die Website war dämlich einfach gebaut. Und wir haben gesagt, wir möchten aber trotzdem eine Personalisierung ausprobieren. Und zwar möchten wir Nutzer aus einer Google-Suche nach gewissen Suchbegriffen anders ansprechen, als zum Beispiel Menschen, die über die Startseite kamen. Ja. Und dann haben wir uns damals einen Ad-Server installiert. Also eigentlich das, was man normalerweise braucht, um Werbeanzeigen auf einer Seite anzuzeigen. OpenX ist dieser Server. Mhm. Und man kann diesen Webserver sehr cool konfigurieren, dass man sagt, ein Werbebanner wird angezeigt, wenn man von Google kommt, oder ein Werbebanner wird angezeigt, wenn man von der Startseite kommt. Und man konnte sogar diese Suchbegriffe eingeben. Und dann haben wir also angefangen, die Website nicht über das Redaktionssystem zu gestalten, sondern eigentlich über den Ad-Server. Das heißt, wir haben Bannerflächen gebaut, die aber eigentlich wie Artikel aussahen, und konnten auf diese Art und Weise sehr, sehr schnell innerhalb von einem Tag simulieren, wie eine Website aussehen würde, die sich nach diesem Kanal ausrichtet. Und das hat als Prototyp gereicht, um dann die IT-Mannschaft davon zu überzeugen, dass man das Redaktionssystem entsprechend konfiguriert.
Absolut super Case. OpenX, gibt's das noch?
Ich glaube, es gibt's noch. Wir haben es aber dann relativ schnell abgeschaltet, weil gleichzeitig ist dieser Ad-Server offen wie ein Scheunentor. Also der ist sicherheitstechnisch nicht besonders spannend gewesen. Da muss man also sehr viel serverseitig absichern. Aber es ging einfach erstmal darum, diesen Prototypen zu bauen.
Ja, und vielleicht da ein kleiner Impuls schon mal für den Zuhörer, der das selber mal ausprobieren möchte. Das geht heute deutlich einfacher. Da muss man kein OpenX umständlich konfigurieren, sondern einfach mal über Google Optimize die Website personalisieren. Auch da hat man mittlerweile die Möglichkeit, auf Basis des Channels quasi komplette Website-Inhalte zu verändern und kann da sehr, sehr schnell auch eben erste Erfolge feiern. Also wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir einige Landingpages, wo wir wissen, dass gewisse Zugriffe aus einigen Städten kommen, dass wir sie einfach anders ansprechen müssen. Zum Beispiel in München, da kann man gerne sowas wie Servus benutzen, also auch diese Ansprache ganz anders gestalten. In Norddeutschland ist es eher Moin Moin. Solche Geschichten, die kann man sehr, sehr schön...
Darfst du keinem Hamburger sagen mit Moin Moin? Die sagen nur einmal Moin.
Ich habe Norddeutschland gesagt, ich habe nicht Hamburg gesagt.
Okay. Und ich bin als gebürtiger Münchner fein raus an dieser Episode.
Dann ist gut. Aber das kann man über Google Optimize wunderbar steuern. Dort kann man nämlich sagen, dass man zum Beispiel Nutzer aus einer bestimmten Region zum Beispiel bei der Headline anderen Text anbietet. Und dann macht diese Aussteuerung letztendlich Google Optimize für einen. Und das geht sehr, sehr schnell einfach aufzusetzen und man kann da einfach deutlich mehr herausholen. Damit möchte ich allerdings nicht sagen, dass man eine Website-Personalisierung ausschließlich über Google Optimize machen sollte, weil das ist natürlich erstmal, um einen Test aufzusetzen, eine schöne Möglichkeit. Wer da tiefer reingehen möchte, gibt es mit Kangaroo zum Beispiel noch ein weiteres Tool, was ganz spezialisiert ist auf die Personalisierung von Websites. Genau. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für all die, die das mal ausprobieren wollen.
Bedeutet aber, ich habe, was meine Ladezeit angeht, um auf die letzte Podcast-Folge zu kommen, wieder zwei externe Anbieter, die ich dementsprechend optimieren muss.
Ja, es ist aber so, dass natürlich zumindest das, also bei Kangaroo weiß ich auch, dass die das sehr performant machen, weil die machen das für ziemlich große Brands und wenn man die sich mal anschaut, preislich sieht man auch, da steckt einiges hinter. Bei Google Optimize muss ich glaube ich nicht näher sagen, dass die natürlich auch auf Performance ausgelegt sind und dass die durchaus Performance können. Sollte man von ausgehen jedenfalls. Das, was bei Google Optimize, was die anbieten, ist ein sogenanntes Anti-Flicker-Tag. Das heißt, die Website wird erstmal ganz normal geladen. Das Google Optimize wird eh asynchron geladen. Von daher ist das erstmal vollkommen irrelevant, weil es behindert nicht den Website-Aufbau als solches. Und dieses Anti-Flicker-Tag sorgt dafür, dass letztendlich erstmal ein weißer Layer über die Seite gelegt wird, solange bis Google Optimize fertig ist mit der Anpassung. Das geht aber auch tatsächlich innerhalb von wenigen Millisekunden. Also da reden wir jetzt nicht darüber von, dass du 2 Sekunden warten musst, bis die Website dann mal da ist, obwohl sie eigentlich im Hintergrund schon längst geladen war. Das geht sehr schnell.
Klingt sehr aufwendig, klingt aber auch spannend. Also gerade bei regionalen Ergebnissen. Ich erinnere mich an ein Beispiel von einem Reiseanbieter. Da ging es darum, man hat in der Google-Suche etwas gesucht, wie man nämlich von A nach B kommt. Und in der Eyecatcher, also das große Bild, das dann geladen wurde auf der Zielseite, war dann das Bild am Anfang von D. Also nicht von A und B, sondern irgendwas ganz anderes. Also sagen wir mal, du willst von München nach Berlin und bekommst auf der Startseite Köln angezeigt. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja. Deswegen haben wir dann gesagt, wir bauen die Website mal so um, dass dann die Zieldestination angezeigt wird. Also weil die Vorfreude ist ja, ich komme ja nach Berlin, ich freue mich auf Berlin und komme von München aus. Das kann aber auch genauso jemand sein, dass jemand zu gewissen Uhrzeiten, Tageszeiten eher wieder nach Hause will. Also er sucht eben, wie komme ich jetzt wieder zurück nach München? Und dann hat er natürlich auch die Destination. Also auch da kann man sich überlegen, zu welchen Uhrzeiten zeige ich was oder zeige ich beide Ziele, also Start- und Endergebnis in der Seite, also wo will ich hin, wo komme ich her oder geht man ganz neutral drauf ein. Man kann aber zum Beispiel auch Seiten bauen, dass man sagt, wenn du bei Facebook eine Anzeige schaltest, die zum Beispiel nur 14- bis 19-jährige Männer angesprochen hat, die sich für PlayStation 4 interessieren, dann wäre es vielleicht total toll, wenn sich auch die Landingpage an diese Zielgruppe richtet und nicht einfach nur der Anzeigentext.
Absolut richtig. Und das sind tatsächlich Dinge, die auch nicht über Google Optimize laufen sollten. Das Beispiel, was du gerade mit der Uhrzeit genannt hattest, das haben wir tatsächlich auch mal für einen Kunden gemacht, dass wir quasi das Hintergrundbild passend zu der Destination ausgewählt haben, aber nicht nur das passende Bild, sondern auch tatsächlich auf Basis der Uhrzeit. Das heißt, wenn du mitten am Tag drauf gekommen bist, dann hast du quasi auch die beispielsweise Paris hast du eben auch voll beleuchtet gehabt und wenn es dann eben abends war, dann hast du eben den angeleuchteten Eiffelturm gesehen und wenn du nachts gekommen bist, dann hast du auch gesehen, okay, da sind auch sonst deutlich weniger Lampen an gewesen. Also du hast tatsächlich passend zu dem, wo man gerade ist, zu welcher Uhrzeit das Bild gehabt.
Ich möchte übrigens bei unseren Hörern entschuldigen. Ich habe gerade ein sehr lautes Pling gehabt. Das ist eine SMS, die ich bekommen habe. Ihr müsst jetzt nicht eure Handys rausholen, ob ihr eine SMS bekommen habt.
Dafür habe ich einen Tab bei mir auf dem Browser. Nicht stören heißt der.
Sehr schön. Sehr schön. Okay, also Landingpage ausgerichtet mit Optimizely, mit Kangaroo, mit der Schicht, die sich drüber lädt. Dann Landingpages gebaut nach verschiedenen Motivationen und nach verschiedenen Bedürfnissen. Jetzt hätte ich noch die wunderschöne Mehr von den Responsive Websites, dass man nämlich sagt, hurra, unsere Website ist ja auch mobil. Und ich glaube, dass das größte Problem immer noch darin besteht, dass viele Websites sagen, wir sind im Jahr 2019 auch auf einem Smartphone aufrufbar und man kommt aber von der Desktop-Denke. Stattdessen müsste es aber vielseitig einfach sein, unsere Website funktioniert auch auf einem Desktop. Und da ist dieses Thema Responsive Websites, also Seiten, die sich einfach zusammenschieben, wenn man sie mobil aufmacht, ein wunderschönes Thema, weil nämlich dann diese ganze Emotionalisierung oben zum Beispiel, die geht zum Beispiel flöten. Oder man hat ganz oft auf Desktops, hat man rechts im Bild so also eine Sidebar, wo dann zum Beispiel so trustbildende Elemente sind oder irgendwas. Und die werden dann einfach ganz nach unten geschoben. Und das ist extrem wichtig, wenn man so eine responsive Website baut, dass man sich sehr gut überlegt, sind die Elemente, die man rechts in der Sidebar hat, so unwichtig, dass sie jetzt ganz nach unten kommen? Oder sind die bewusst auf der rechten Seite, damit die nämlich im Kontext des Aufrufens der Website rechts schon mal Vertrauen aufbauen oder da schon mal die Bullet-Point-Liste haben mit dem Versprechen? Also ist diese Marginalspalte wirklich so marginal, dass man sie einfach fast weglassen kann? Dann würde ich sie sogar weglassen. Ja? Oder hat sie eine layoutmäßige Funktion, dass sie Vertrauen aufbauen soll? Dementsprechend also mit diesen Umschaltpunkten durchaus experimentieren, testen, auch mit einem Google Analytics, mit einer Heatmap, über was scrollt man drüber, was braucht man. Denn auch im Mobilen gilt dieses Thema Emotionalisierung, Vertrauensaufbau, Versprechen, Call to Action. Und wenn natürlich eins dieser vier Elemente dann fehlt, weil es im Desktop-Web-Design an der rechten Seite war oder wo war, wo es jetzt im Mobilen einfach weggelassen wird, dann hat man nichts erreicht.
Genau, und das, was du gerade auch schon sagst, ist natürlich auch, das muss man eigentlich noch viel weiter vorne ansetzen. Also wir bauen zum Beispiel unsere Websites für Kunden mobile first grundsätzlich. Wir bauen sie aber nicht so, sondern wir konzipieren sie auch mobile first. Und da ist der Unterschied nämlich schon klar auf der Hand. Wir überlegen gar nicht, ob wir eine Sidebar verwenden, in der wichtige Elemente drinstehen, die dann unter Umständen auf dem Smartphone gar nicht sichtbar sind, sondern wir gehen von Anfang an so an, man muss auf dem Smartphone die vertrauensbildenden Elemente sehen können und müssen dann eine Adaption finden für einen Desktop am Ende. Also es muss auf beiden Geräten, muss es dem Kontext gerecht werden, auf beiden Geräten muss ich Vertrauen aufbauen können, aber nur eine Website responsiv zu bauen, ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich muss sie auch schon konzipieren und mir genau überlegen, wie, an welcher Stelle sollten diese vertrauensbildenden Maßnahmen auf der Seite integriert sein. Und dann stellt sich gar nicht die Frage, brauche ich eigentlich eine Sidebar? Also wir bauen 80% unserer Websites nicht mehr mit Sidebars, weil es nicht mehr zwingend zeitgemäß ist, weil die oftmals das nicht erfüllen können, was man erfüllen muss. Weil am Ende sind diese Informationen eigentlich viel zu wichtig dafür, dass sie entweder oben drüber angezeigt werden, weil sie damit nämlich auch kontextfrei sind, oder unten drunter.
Stichwort Hyperpersonalisierung und wenn man es übertreiben kann. Zwei Beispiele. Einmal ein Autovermieter, der seine Website auf Mobile First umgebaut hatte, mit dem schönen Aspekt, dass ich mal ein Auto abholen wollte am Flughafen. Und diese Abholstation konnte man wunderbar sich ergoogeln. Wenn man aber auf die Website draufgegangen ist, hat sich immer die mobile Website geladen mit »Sie wollen doch jetzt ein Auto mieten«. Nein, ich wollte kein Auto mieten. Ich wollte das gemietete Auto abholen und hätte wahnsinnig gerne die Desktop-Website gesehen. Also auch hier so eine Übermotivation, so nach dem Motto, aha, da ist die Seite noch nicht mobil, dann schalten wir den einfach um und schicken ihn gleich auf unser mobiles Portal, wo er ein Auto mieten kann. Jetzt sind wir nicht alle der Autovermieter, deswegen mache ich ein zweites Beispiel, das Restaurant. Wenn ich in einem Restaurant die mobile Website aufrufe von dem Restaurant, dann interessiert mich wahrscheinlich eher die Speisekarte oder vielleicht irgendwas anderes. Ja? Vielleicht möchte ich mich beschweren. Wenn ich aber außerhalb eines Restaurants die Website aufrufe, interessiert mich die Speisekarte und die Reservierungsfunktion. Das heißt, man könnte zum Beispiel überlegen, als Restaurant, wenn ich im Restaurant bin, also die Geoposition erkannt wird, vielleicht sogar das eigene WLAN, dass man dort Funktionen anbietet, die mir eine Interaktion mit dem Raum ermöglichen. Also beispielsweise das Bestellen oder zum Beispiel auch das Bezahlen von Essen. Dass ich sage, Mensch, die Runde geht auf mich, ich mache schon mal das gesamte Essen fertig. Ja? Das ist eine Funktion, die brauche ich nicht auf der Website, bevor ich ins Restaurant gehe. Also auch die Website an den Kontext anzupassen, halte ich für einen sehr, sehr interessanten Aspekt.
Absolut. Und die Beispiele, die du gebracht hast, sind für jeden valide. Ich kann mir nur sehr gut vorstellen, dass die Hörer, die jetzt zuhören, denken sich, das ist vollkommen richtig, da renne ich jetzt gleich zum Chef hin, das wollen wir haben.
Und ich, ja, mach mal.
Ja, ich habe bis heute schon viele Konzepte vorgelegt, die ähnlich sind. Und wenige davon wurden tatsächlich umgesetzt, weil meistens dort am Ende Menschen entscheiden, wie man so eine Website zu bauen hat, und das ist etwas, was mir massiv widerstrebt. Oftmals bauen wir dann noch gar nichts für die. Dass dann Leute entscheiden, die eigentlich gar nicht sich in diese Kontexte reinversetzen können, weil sie aus einer ganz anderen Sicht auf ihr Unternehmen gucken, nämlich nicht aus Sicht des Kunden, sondern aus Sicht des Unternehmers.
Aber das ist doch das Schöne bei jedem Relaunch. Also ich stelle mir immer vor, wie du dann in so einem Relaunch-Meeting sitzt und dann sitzt da die tradierte Marketingabteilung 6 Stunden lang und diskutiert über das Layout der Startseite.
Ja.
Wo du sagst so, I couldn't care less, ich sage das andere nicht, ja. Also interessiert mich gar nicht, ja. Weil ich, erstens bin ich ein ganz großer Feind von Relaunch, dass man verliert damit 80% seiner Nutzer. Und das zweite ist, dass man eher von hinten relaunchen sollte. Also erstmal die Landingpages umbauen, die Detailseiten umbauen, Rubrikenseiten umbauen, bis man dann sich zur Startseite vorgekämpft hat. Aber ganz oft wird es anders gemacht. Hast du in den sozialen Netzwerken übrigens genauso. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe zu diesem Team keinen Bezug, weil ich es nicht beraten habe, aber ich stelle mir es so richtig schön vor. Seine große Airline, die unter anderem diesen A380 hat, also dieses doppelstöckige Flugzeug. Und das ist natürlich ein Key-Feature. Und die war so happy, diese Airline, dass sie es geschafft hat, ihr Facebook-Titelbild zu zeigen, dass da 2 Flugzeugsitzreihen übereinander sind. Woran sie aber nicht gedacht hat, ist, dass wenn man die Website ganz normal, diese Facebook-Seite ganz normal aufruft, dass damals zu dem damaligen Zeitpunkt dieses Facebook-Header-Bildchen ein bisschen eingeschoben wurde, sodass man nur eine Flugzeugreihe gesehen hat. Und ich stelle mir vor, wie diese Marketingmannschaft da 6 Stunden lang in diesem Meeting sitzt und sie entscheiden gemeinsam, welches geile Hero-Bild sie da oben jetzt in diese Leiste einfügen. Und aus der Nutzerperspektive kommt dann genau das Gegenteil von der Kernbotschaft an. Also deswegen genau das, die User-Journeys entwickeln mit den Kollegen, die es entscheiden, aus welchen Nutzungsszenarien, aus welcher Motivation heraus ruft jemand eine Website auf, wie sehen diese Szenarien aus, für diese Szenarien weg von der Startseite gehen, sondern mit kleineren Landingpages testen, Suchvolumina testen, Traffic aus sozialen Netzwerken testen und dann schauen, macht der Nutzer das, was man erwartet hat, dass er tut, oder tut er genau das Gegenteil?
Ja.
Und dann kämpft man sich zur Startseite vor.
Ja, wobei, da muss ich nochmal einlenken, eine Sache, die man nie vergessen darf, gerade dann, wenn ich zum Beispiel so eine Quereinstiege habe, die eben nicht auf der Startseite starten, was ziemlich häufig der Fall ist, wenn man das Unternehmen nicht ganz explizit sucht. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich suche Büro für gute Websites, dann natürlich startet man auch auf der Startseite mit seinem Besuch. Aber oftmals ist es ja so, dass man zum Beispiel nach, wenn man jetzt zu uns kommt, klassisch Website-Optimierung zum Beispiel googelt, dann findet man uns, landet auf der Detailseite und was wir sehen in den Web-Analyse-Daten ist ganz häufig, dass bei diesen Quereinstiegen eine sehr, sehr hohe Anzahl an Nutzern entweder auf die Startseite geht oder auf die Über-uns-Seite, um erstmal zu erfahren, wer ist das eigentlich?
Perfekt, perfekter Case für das, was wir vorhin besprochen haben, für so einen, ich sag mal, OpenX-Case, also die Konfiguration der Website. Wenn nämlich die Startseite die erste Seite ist, die ich aufrufe, ist das ein ganz anderes Szenario, als wenn die Startseite die zweite Seite ist, die ich aufrufe.
Deswegen haben wir auch mal einen Test gemacht, dass wir, ich hatte jetzt diesen Monat ein Webinar zum Thema Website-Optimierung mit Google Optimize und da habe ich den Case auch vorgestellt. Wir haben quasi allen Nutzern, die aus dem Kontext, also Landingpage-Kontext SEO kommen, also Landingpages, die sich bei uns mit dem Thema SEO befassen. Jeder, der auf so einer Landingpage war und danach auf die Startseite gekommen ist, dort haben wir dann die Headline so angepasst und auch die Produktdarstellung, was wir an Leistungen machen, dass der wusste, wir machen SEO, wir kümmern uns um Suchmaschinenoptimierung für Websites. Und nicht, sage ich mal, der generische Text, der da sonst steht, sondern passe ich für den Besuch und den Besucher, den er gerade gemacht hat. Also wo er herkommt.
Tippetopp.
Ja.
Na? Also ich glaube, die Herausforderung, die man dann immer hat, so nach dem Motto, personalisieren wir uns jetzt tot für 3 Nutzer. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Spaß dran haben, dass man sagt, natürlich ist Content-Personalisierung teuer, weil man eben im schlimmsten Fall den Artikel jetzt doppelt schreiben muss für denselben Nutzer. Aber sie lohnt sich, weil den du triffst, triffst du richtig.
Genau. Und man darf eins nicht vergessen, je nachdem, was ihr natürlich für Leistungen da draußen anbietet oder für Produkte verkauft, selbst wenn 5 Besucher das nur sind, für die ihr die Optimierung macht, wenn jeder davon, der einkauft, ein paar 1000 Euro da lässt, dann ist die Frage nicht mehr im Raum, ob sich das lohnt oder nicht. Also sie sollte geklärt sein in dem Moment.
Aber da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Funktion einer Website. Auch das ist ein wichtiger Punkt bei Landingpages. Wir reden nämlich jetzt nicht mehr von Webvisitenkarten. Wir reden nicht mehr davon, dass die Website die Funktion erfüllt, dass sie dir eine Marketing-Message erzählt, die keiner wissen will. Sondern wir reden davon, dass eine Website Informationen abdeckt, die andere brauchen und für wertvoll halten oder im besten Fall sogar noch einen Prozess abdeckt, der mir dabei hilft. Ich komme noch mal kurz auf das Restaurant, weil ich glaube, das ist ein sehr griffiges Beispiel. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich eine Restaurant-Website habe, die mir zeigt, wie schön das Essen ist, wie schön das Interieurdesign ist und wie der Kellnerin und die Kellner aussehen und wer der Chef ist. Das ist die Webvisitenkarte im Altfassenden. Mit dieser Website kann ich nur interagieren, wenn ich von diesem Restaurant gehört habe, weil mir gesagt, oh, da kannst du übrigens deinen Geburtstag toll feiern, schau es dir mal an. Dann weiß ich nicht, was ich will, ich weiß nur von wem. Das ist das Szenario, was ich vorhin gesagt habe mit der Startseite. Das heißt, ich bin Skeptiker in diesem Moment. Das ist ein ganz wichtiges Szenario. Der Nutzer als Skeptiker, der schaut sich mal ganz kurz auf der Pretorius.com um und will wissen, was ist das da für ein Typ, der da hier in dieses Mikrofon reinspricht? Was macht der so? Ja? Ist ein Skeptiker. Muss also meine Skeptiker ganz ernst nehmen und sagen, hey, herzlich willkommen auf meiner Website. Die zweite Szenario ist dann aber nicht mehr die Webvisitenkarte, sondern das wäre jetzt zum Beispiel dieses, ich will etwas wissen. Und zwar war meine Frage eigentlich, wie sieht das perfekte Sechs-Gänge-Menü für eine Geburtstagsparty aus? Ja, jetzt habe ich keine Ahnung von diesem Restaurant gehabt, aber witzigerweise hat dieses Restaurant die Landingpage, wo einfach Menüvorschläge kommen für tolle Geburtstagspartys. Und jetzt denke ich mir, ach, kann ich bei der Gelegenheit auch gleich bei denen feiern. Sieht bei denen ja ganz cool aus. Das heißt, jetzt bin ich nicht der Skeptiker, sondern jetzt war ich jemand, der ein sehr konkretes Nutzungsverhalten hat, der ein sehr konkretes Bedürfnis hatte. Und jetzt muss man dieses Bedürfnis konvertieren in Begehrlichkeit. Jetzt muss man aus diesem, ich habe dir jetzt geholfen und jetzt schau mal, was ich dir sonst noch anbiete, muss man das konvertieren. Und die nächste Geschichte, und da wird es dann spannend in den Landingpages, ist auch nochmal diesen Prozess abdecken. Also zu sagen, natürlich kannst du auf unserer Website auch dir einen Tisch reservieren. Und natürlich kannst du auf unserer Website auch dir gleich deine Kreditkarte hinterlegen, damit deine Gäste auch auf deinen Kostenbereich saufen können. Ja? Also diesen Prozess. Oder natürlich kannst du hier mal ganz kurz dir den Tischdeckenkonfigurator, Sitzplatzkonfigurator machen. Ich glaube, wenn es Restaurants gäbe, die zum Beispiel einen Konfigurator hätten für die Sitzordnung von Hochzeiten. Das wäre mega. Also dieses Thema, ich habe den Sitzplan als PDF bekommen von der Location und dann muss ich mir den ausschneiden, überlegen, wo sitzt Tante Eulalie und kann ich die neben den Papa setzen oder nicht? Ich glaube, wenn das so richtig große Locations hätten als Sitzplankonfigurator, es wäre ein Dienst, den man nutzen könnte.
Definitiv. Wir hatten damals mal, du erinnerst dich vielleicht, ich habe vor 3-4 Jahren habe ich ziemlich viel in 360 Grad Video Equipment investiert und habe da auch vieles gemacht. Und meine Frau, die hat damals relativ viele Event-Locations gescoutet, weil die für ihr Unternehmen relativ viele Menschen unterkriegen muss, wenn die interne Veranstaltungen machen. Und das, was die sich immer gewünscht haben, war, dass man mal, wenn man so ein Hotel sich anschaut oder irgendeine richtig schöne Location, dass man zwar Bilder sieht, aber wir wissen ja alle, was man mit Bildern so machen kann. Und wenn man dort allerdings mal ein 360-Grad-View, den man sich auch, wenn man technisch die Möglichkeit dazu hat, sich in Virtual Reality anzuschauen und umzublicken, wie ist denn die Tiefe da eigentlich? Gibt es da vielleicht irgendwie, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein Büro fotografiere und ich stehe mit dem Rücken zur Wand, dann weiß ja keiner, wie viel ist denn da eigentlich hinter mir noch? Wie groß ist denn der Raum eigentlich? Und das sind aber Funktionen, die abseits der Norm sind, die aber der Zielgruppe massiv helfen können, Entscheidungen zu treffen, die auch für jeden umsetzbar sind. Also in der heutigen Zeit ein 360-Grad-Foto zu produzieren, kostet jetzt nicht die Welt. Und selbst wenn ich eine Kamera mir anschaffen muss, um so ein Video zu machen, das kriegt man mittlerweile nicht wie ich damals für fast 4.000, kriegt man schon für 300, 400 Euro die passable Qualität machen, sodass auf jeden Fall der Entscheider eine Entscheidung auch treffen kann. Und von daher das Beispiel, was du gerade gebracht hast, wie komplex das auch immer sein sollte. Auf jeden Fall ist es ein Ansatz und zeigt, dass auch Content Marketing für den Kleinen durchaus Sinn macht. Der zwar jetzt.
Bitte? Ja, du sprichst aber vor allem was an, das ist also eine Interaktion, die ich machen kann. Also ich kann nicht einfach nur lesen in der Website, mir Bildchen angucken, sondern ich kann selbst in eine führende Rolle gehen in die Seite. Und das ist das, was ich so als Mini-Applikationen bezeichne. Also eine Website, die eine Anwendung darstellt für den Nutzer, finde ich am spannendsten.
Ja, absolut. Weil dieses Entdecken natürlich auch Begehrlichkeiten weckt, von denen du ja auch schon gesprochen hast. Weil wenn ich erstmal auf der Website schon fühle, wie der arbeitet, was ich von dem bekommen kann und das rüberkommen kann, dann habe ich vieles gewonnen.
Wie teste ich meine Landingpage, ob sie funktioniert oder nicht? Müssen wir auch noch drauf eingehen.
Natürlich. Natürlich mit Testing-Tools. Eins habe ich schon genannt, Google Optimize ist eins davon. Optimizely ist noch ein weiteres, was man nutzen kann. Wenn man jetzt nicht so viel Traffic hat, wenn man jetzt tatsächlich sagt, ja, ich kriege keine validen Daten. Valide ist ab 95% Eindeutigkeit, wo bemerkt, über einen längeren Zeitraum. Und damit habe ich auch nur die Conversion gemessen. Wenn ich jetzt aber wirklich feststellen möchte, ob gewisse Elemente auf meiner Website eigentlich so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise ob die Zielgruppe damit auch so umgeht, wie ich das mir erhofft habe, wie sie damit umgehen soll, da hilft es mit Hotjar zum Beispiel zu arbeiten. Das ist ein Tool mit Hotjar. Hot und dann J-A-R geschrieben. Zusammen als Tool. Und das Tool macht Folgendes, es zeichnet Videos auf, wie Menschen die Elemente meiner Website benutzen. Jetzt schreit wahrscheinlich schon der Erste auf, DSGVO. Ja, das hält das ein. Das ist ein Tool, was die ganzen Daten, wo es um personalisierte Daten geht, komplett ausblendet. Also zum Beispiel Formularfelder sind von Anfang an ausgeschwärzt. Die nehmen nichts auf, was dort eingezeichnet wird. Und man hat technisch nicht die Möglichkeit festzustellen, welcher Benutzer ist das, den ich da in dem Video sehe. Sehr hilfreich. Und damit kann man auch kleine Websites mit wenig Traffic deutlich besser optimieren.
Ja. Mhm. Einfach mal ausprobieren. Ja, so Heatmaps finde ich auch einen schönen Bereich. Gab es genau. Früher so Clickheat war ein Tool. Muss man natürlich alles dann in seine Datenschutzerklärungen reinformulieren, was man da so alles an Tracking-Daten nutzt. Aber in der Tat lassen sich damit so Landing-Pages ganz gut nachvollziehen.
Definitiv. Das, was du auch gerade noch sagst, so Scrollmaps zum Beispiel, sind auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel seine vertrauensbildende Maßnahme gar nicht oben in den Header packt, sondern vielleicht unten in den Footer, weil man irgendwie der Ansicht war, das gehört da eher dahin für einen. Dann können die natürlich nur ihre Wirkung entfachen, wenn man weiß, ob die Leute überhaupt so weit scrollen. Wenn das nicht stattfindet, dann haben die auch keine Wirkung. Und da muss man sich natürlich überlegen, kann ich sie woanders integrieren oder kann ich die Wirkung irgendwie anders noch verstärken?
Das ist übrigens eine der interessantesten Messmethoden, auf die Verweildauer einer Website zu gehen und zwar nicht auf die Sekundenanzahl, sondern die Verweildauer mal in Scrolltiefe zu messen. Und zwar nicht überlegen, wie lange ist meine Website, sondern sich eher zu überlegen, wie lange braucht es, diese Botschaft verstanden zu haben. Also beispielsweise, ich mache jetzt einen Text, der nennt sich »So macht man Spiegelei mit Spinat«. Und der erste Absatz beschäftigt sich erstmal mit dem Rezept an sich. Der zweite Absatz beschäftigt sich damit, dass man Spinat in eine Pfanne gibt und die Eier in eine Pfanne gibt und den Spinat in einen Topf. Der dritte kommt dann eben auf die eigentliche Kochszenarien hin. Und ich mache es jetzt nicht länger, sondern ich höre hier auf. Also auf Deutsch, die Geschichte entwickelt sich weiter. Wenn jemand nur den ersten und zweiten Absatz liest, hat er definitiv danach keinen Bock, Spiegelei mit Spinat zu machen. Wenn jemand aber Absatz 4, 5 und 6 liest, dann ist er kurz davor, sich den Spinat und die Eier zu kaufen und vielleicht noch die Pfanne von Selit. Ja, also dementsprechend zu schauen, ist die Scrolltiefe so, dass der Nutzer eigentlich die Kernbotschaft verstanden hat oder ist die Scrolltiefe so, dass ich meine Kernbotschaft nicht ausgeliefert habe. Und das dann eben auf Artikelebene zu messen, ist natürlich hochspannend, weil dann kann ich eine Landingpage ganz anders betrachten. Ein Tipp übrigens, den ich vielen Redaktionen gebe, dass sie ihre journalistischen Inhalte oder ihre redaktionellen Inhalte mal so aufbereiten, dass man sie ähnlich messen kann wie zum Beispiel TV-Beiträge oder Videos, nämlich zu sagen, naja, also mehr als die Anmoderation hat dieser Nutzer nicht überlebt.
Genau, das machen wir auch tatsächlich bei Projekten, dass wir die Verweildauer auf Bereichen, auf Paragraphen quasi messen. Das heißt, wir machen das mit Google Analytics. Wir haben da den Wert von 4 Sekunden. Im Durchschnitt braucht man pro Sekunde, also man schafft es in einer Sekunde in etwa 4 Wörter zu lesen. Und wenn wir wissen, dass wir für beispielsweise in einem Absatz sind meinetwegen 80 Wörter drin, dann können wir halt ziemlich sicher sagen, wie lange ein Nutzer braucht, um diesen Inhalt zu lesen. Und diese Informationen geben wir an Google Analytics weiter. Und damit können wir halt auch ziemlich gut auswerten, ob überhaupt die Wirkung des Textes angekommen ist bei der Zielgruppe. Weil das oftmals ja gerade, was ich sehr, sehr häufig habe bei Kunden, die auf uns neu zukommen, ja, wir haben schon SEO-optimierte Texte, da steigen schon, da wenn ich das schon höre, dann weiß ich immer schon, was Sache ist.
Lesen will man die nicht. André.
Aber das, was wir sehr, sehr schnell immer sehen.
Ihr solltet seinen roten Kopf sehen. Ja,
ja, aber den muss man jetzt nicht sehen. Aber es ist so, wenn man nicht weiß, ob der Text überhaupt gelesen wird, dann kann man natürlich viel, viel Geld auch verbrennen damit, wenn man viel in Text, sage ich mal, investiert. Wenn man aber gar nicht weiß, ob das gelesen wird, dann ist das einfach mal verbranntes Geld.
Kannst du zu dieser Google Analytics-Konfiguration mal was auf deiner Website publishen? Weil das fände ich schon interessant. Also wie macht man sowas? Braucht man Google Tag Manager? Was muss man in die Website einbauen? Weil das ist ja jetzt schon noch ein bisschen aufwendigere Konfiguration.
Das tut mir jetzt auch leid, dass das so ist und auch nichts für das Podcast-Format. Weil das ist, wie du schon sagst, viel JavaScript. Das läuft über einen Tag Manager, wo bemerkt auch. Und darüber wird das implementiert.
Gut, also wir machen jetzt die perfekte Landingpage. André hat null Motivation, sie jetzt zu bauen, aber die kriegt ihr jetzt einfach unter deiner Website, also gutewebsites.de.
Mach jetzt nicht so einen Druck, also ich schaffe das nicht bis morgen, das zu machen.
Slash? Komm, sag sie die Landingpage.
gutewebsites.de/kontakt, einfach das Formular ausfüllen und dann baue ich euch das.
Ihr kommt drauf zurück. Also du hast dich jetzt drum gewunden, diesen Artikel zu schreiben, aber wenn ihr jetzt dem André schreibt, dann schickt er euch eine mini kleine Anleitung, wie es geht. Mir schickst du bitte auch eine, finde ich total spannend. Ja? Also vor allem das mit Google Analytics zu messen, weil du dann kein externes Tool brauchst, kein externes Plugin im Redaktionssystem, total spannend.
Richtig, weil diese Auswertung, die aktualisiert sich ja quasi auch von sich aus neu. Das heißt, in dem Moment, wo ich mehr Text habe oder ein Text verändert sich, just in dem Moment, wo der erste Seitenaufruf stattfindet, habe ich auch da die aktuellen Daten drin. Und nur so macht das auch Sinn. Also weil statisch das statisch das zu erfassen, macht wenig Sinn, weil so ein Text, der ist ja lebhaft, der wird ja aktualisiert, der wird verändert, da kommt mal was dazu und da muss man natürlich auch die Auswertung auf Basis des neuen Inhalts haben. Und da wird es dann sogar noch spannend, wenn man sich die unterschiedlichen Kontexte anschaut. Ja? Wird der Text mobil vielleicht mehr gelesen als auf dem Desktop? Aber die Abschlüsse finden größtenteils auf dem Desktop statt. Dann scheint der zwar mobil zu funktionieren für die Informationsvergabe, aber wenn auf dem Desktop der nicht gelesen wird, dann kann es eventuell auch Layout-Gründe haben. Mhm. Ja, also da gibt es ganz spannende Ansätze für die Optimierung letztendlich auf Basis des Textes.
Tippitopp. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Deckel drauf. Bis zur nächsten Episode. Und ich habe das Mikrofon gehört, mein Magen knurrt. Ich habe Hunger.
Dann würde ich sagen, musst du im Biergarten.
Okay.
Super.
Dann ich nehme es als Aufgabe mit, ich gehe jetzt in den Biergarten. Tschüss, macht's gut.
Macht's gut, tschüss.